Ja, vor der eigentlichen Predigt habe ich noch eine kleine Vorbemerkung. Ich wollte euch eine Frage stellen. Vielleicht habt ihr sie euch selber auch schon mal gestellt. Kostet es etwas, wenn ich Gott gehorche? Und wenn ja, wie viel? Und in einer Wirtschaft, von Wirtschaftszahlen geprägten Welt wäre es ja auch mal ganz interessant zu wissen, was kostet mich denn das in Euro und Cent, wenn ich Gott nachfolge? Hat sich der ein oder andere vielleicht tatsächlich schon gefragt. Man kann die Frage natürlich auch umdrehen. Was kostet es mich, wenn ich Gott nicht nachfolge? Ist ja auch mal interessant zu sehen. Kostet es vielleicht auch Geld? Und wenn ja, wie viel? Wie viel kann ich mir leisten? Ich nenne euch mal jetzt einen Betrag in Euro und ihr könnt euch überlegen, was man damit anstellen kann. Und irgendwann später verrate ich euch dann auch, was man tatsächlich damit angestellt hat. Also 511 Millionen Euro. Also ein bisschen mehr als eine halbe Milliarde. Ich schätze mal, das ist mehr, als wir alle zusammen in der Portokasse haben. Ich lese den Text aus 1. Mose 11, Vers 1 bis 9. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar und wohnten daselbst und sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sie sprachen weiter: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn sonst werden wir zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist nur der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Janin herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimi, nimeksi Babel. Koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen. Sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. Ihr schaut mich alle etwas verwirrt an. Wie kommt das? Habt ihr nicht damit gerechnet? Das hatten die Leute in Babel auch nicht. Jeder kennt diese Geschichte. Nicht nur Christen kennen sie. Der Begriff babylonische Sprachverwirrung, dem ihr eben einen kleinen Eindruck hattet, ist sehr bekannt. Sagt einem das auch was? Mir fiel beim Nachdenken über dieses Geschehen immer wieder eine Liedzeile ein von einem Sänger, der schon etwas älter ist. Den Älteren ist er vielleicht bekannt, Bruce Lowe. Kaum ist die Erde trocken, sprach er, geht's schon wieder los. Gerade ist die Sintflut überstanden, da gehen die Nachkommen Noahs bereits wieder ihre eigenen Wege, ohne Gott. Das Strafgericht, die Sintflut, ist gerade so überstanden, das haben nur 8 Personen überlegt. Und das lag gerade so 3 bis 4 Generationen zurück, also vielleicht 100 Jahre. Man hatte das vielleicht noch in Erinnerung. Und schon wieder wollen die Menschen nichts von Gott wissen. Stimmt das? In unserem Text wird nichts über das Verhältnis der Menschen zu Gott gesagt. Kann man da überhaupt von Auflehnung sprechen? Ich finde, es ist bezeichnend, dass überhaupt nicht von Gott gesprochen wird. Es ist ja nicht so, dass die Menschen Gott rundweg ablehnen oder seine Existenz bestreiten. Aber sie rechnen nicht mit ihm. Sie kommen gar nicht auf den Gedanken zu fragen, was Gott von ihren Plänen hält. Geschweige denn, was Gottes eigene Pläne sind. Schauen wir uns nochmal die Verse 3 und 4 an. Sie sprachen untereinander, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie sprachen, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, damit wir uns einen Namen machen, damit wir uns ein Denkmal setzen, damit die Nachwelt sehen kann, welche tolle großen Hechte wir waren. Alles dreht sich um den Menschen. Und das ist der Punkt. Da, wo nur noch der Mensch im Mittelpunkt steht, da entsteht Trennung von Gott. Und Trennung von Gott ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Dann werden auch Dinge gefährlich, die für sich genommen weder gut noch schlecht sind. Der Bau einer Stadt ist ja nichts Schlimmes. Und ein Turm als Wahrzeichen ist auch nicht wirklich schlimm. Der lässt sich rechtfertigen. Entscheidend ist das Motiv. Und das ist hier nicht in Ordnung. Wie kann es zu einer solchen Gleichgültigkeit gegenüber Gott kommen? Ich meine, Sie haben ja Gottes Wirken auch irgendwo erlebt und davon gehört. In der Regel entsteht das nicht von heute auf morgen, sondern entwickelt sich allmählich. Die ursprüngliche Begeisterung nimmt ab. Bequemlichkeit schleicht sich ein, es ist ja so bequem. Und es kommt zum Stillstand. Kommt das jemandem bekannt vor? Also ich muss schon von mir selbst sagen, manchmal habe ich das auch schon erlebt. So auch hier. Gottes Auftrag lautete ja, die Erde zu besiedeln, und zwar die ganze Erde. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde, heißt es 1. Mose 9, Vers 1. Und nun entdecken die Menschen, dass es doch bequemer ist, sich an einem Ort niederzulassen. Bis hierher, ja, das reicht uns, mehr wollen wir gar nicht. So kommt es zum Stillstand, auch im Glaubensleben. Und aus Stillstand wird dann Gleichgültigkeit, und aus Gleichgültigkeit wird irgendwann sogar offene Ablehnung und Widerstand. Zum Teil ist auch in Babel schon ein solcher Widerstand gegen Gott spürbar. Die Menschen wollen ihre Stadt ja auch bauen, damit sie nicht in alle Welt zerstreut würden. Tragischerweise passiert ihnen natürlich genau das dann anschließend. Wie reagiert Gott jetzt darauf, auf diese Ablehnung durch die Menschen? Der Herr fuhr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Das sagt schon einiges aus. Er fuhr hernieder. Das ist ein ziemlich entschlossenes Vorgehen. Das ist kein Zögern, das ist keine Gemächlichkeit, das ist kein Mal sehen, sondern Gott ist entschlossen, dass er sähe. Gott nimmt die Menschen und ihr Handeln persönlich in Augenschein. Er verlässt sich nicht aufs Hörensagen, auf Berichte anderer, auf mehr oder weniger dubiose Zeugenaussagen. Er sieht sich alles selbst an, er beleuchtet selbst alle Handlungen der Menschen, er erforscht selbst ihre Motive und dann fällt er ein Urteil. Er informiert sich umfassend über alle Einzelheiten, bevor er urteilt. Sollten wir vielleicht auch das ein oder andere Mal nachmachen. Und dann ist natürlich auch noch eine gewisse Portion Ironie in diesem Satz. Die Menschen wollen etwas Einmaliges und Gigantisches schaffen. Die Stadt der Superlative, einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Menschlich gesehen werden sie dabei schon was geleistet haben. Und hohe Türme gibt es auf der Welt ja zuhauf. In Paris gibt es einen Turm, der ist 300 Meter hoch. Und er trägt den Namen seines Erbauers, seines Architekten, Gustave Eiffel. Dann gibt es noch einen Turm, der ein paar Meter höher ist, nämlich 800 Meter und noch weiter weg. Der steht in den Arabischen Emiraten und der trägt den Namen des Mannes, der ihn finanziert hat. In Dubai, das Burj Khalifa. Da kommt man schon ins Staunen, wenn man vor einem dieser Türme steht. Aber wie sieht denn das große Babylon und der Turm aus Gottes Perspektive aus? Er steigt vom Himmel herab, dass er es überhaupt sehen kann. So klein und winzig erscheint Menschenwerk aus Gottes Sicht, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Da kommen mir spielende Kinder in den Sinn, die im Sandkasten sitzen und Bogen bauen. Das können großartige und fantasievolle Konstruktionen werden. Aber ein Windstoß reicht und davon ist nicht mehr viel zu sehen. Wir haben heute die Möglichkeit, selber zu sehen, wie klein manche großen Dinge aus anderer Perspektive sind. Man muss bloß einmal in ein Flugzeug steigen und die Welt sich von oben anschauen. Da fliegt man zum Beispiel über die Alpen, dieses gigantische Gebirgsmassiv, und was sieht man von oben? Eine sanfte, gewellte Hügellandschaft. Der Pilot sagt eine Stadt an, die gerade überflogen wird. Und wenn man runterschaut, muss man sich anstrengen, dass man überhaupt irgendwas erkennt. So muss Babel und der Turm aus Gottes Sicht ausgesehen haben. Klein, unbedeutend, nicht der Rede wert. Und wenn es mit dem Menschen nun einmal so weit gekommen ist, dann kann es passieren, dass Gott einem seine Sichtweise wieder auf das richtige Maß zusammenstutzt. Dann kann es sein, dass Gott dem Menschen seine Grenzen zeigt. Das kann auf eine zarte und subtile Weise geschehen, das kann aber auch sehr drastisch mit einem Paukenschlag geschehen. Beispiele für zartes und subtiles Vorgehen Gottes gibt es viele. Ich bin sicher, jeder von euch hat das schon erlebt. Wenn ich dann darauf höre und handle, umso besser ist es für mich. In unserem Text haben wir heute ein Beispiel für ein sehr hartes Dazwischenfahren in menschliche Pläne. Stellen wir uns einmal vor, wie wäre das, wenn wir hier aus dem Gottesdienst herausgingen, du sprichst nur noch Französisch, du sprichst Chinesisch, du sprichst nur noch Luiseno. Genau das ist in Babel passiert. Warum hat Gott nicht mit sanfteren Mitteln gehandelt? Ich vermute, beweisen kann ich es nicht, dass er das schon getan hatte. Aber die Menschen hatten halt nicht reagiert. Also blieb nur noch der Holzhammer, um die Menschen wachzurütteln und an ihren ursprünglichen Auftrag zu erinnern. Sie sollten doch die ganze Erde besiedeln. Jetzt hatten sie sich nichts mehr zu sagen. Selbst wenn sie es wollten, sie konnten es nicht mehr. Also blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als doch auseinanderzugehen. Es passiert also genau das, wovor sie sich am meisten gefürchtet hatten. Sie werden in alle Welt zerstreut. Dabei wäre diese Furcht doch gar nicht begründet gewesen. Gott schafft schließlich Gelingen. Gott sagt in seinem Wort in Josua: Betrachte das Wort Tag und Nacht, das du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf all deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Bis hierher kann man eigentlich alles in zwei Sätzen zusammenfassen. Erstens, der Mensch erkennt keine Grenzen an. Oder er tut sich zumindest schwer damit. Und zweitens, Gott setzt dem Menschen Grenzen. Und was für Grenzen? In der babylonischen Sprachverwirrung haben wir heute noch zu knabbern. Ganz am Rande möchte ich noch erwähnen, dass Gott selbst aber dem Menschen auch hilft, diese Grenze wieder teilweise zu überwinden. Ein Beispiel davon haben wir im Text vor der Predigt gehört. Die Pfingstpredigt in der Apostelgeschichte. Da wird die Sprachverwirrung durch Gott selber plötzlich wieder aufgehoben. Und auch noch zu erwähnen, Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Fremdsprachen zu lernen und damit die Sprachlosigkeit zwischen den Menschen zumindest teilweise zu überbrücken. Was hat uns das hier und heute zu sagen? Zunächst mal warnt uns die Geschichte sehr drastisch vor unserer Selbstüberschätzung. Sie warnt uns davor, Dinge anzumaßen, die allein Gott zukommen. Am Anfang, sie gibt uns auch Hinweise, wie es zu dieser Selbstüberschätzung kommen kann. Am Anfang steht Stillstand. Der Gedanke, so weit bin ich jetzt mit Gott schon gekommen, ach, das reicht mir. Mehr brauche ich nicht.
mehr will ich auch gar nicht. Wenn dieser Gedanke einmal Fuß gefasst hat, geht es im Glaubensleben nicht mehr weiter. Ich mache keine Erfahrungen mehr mit Gott. Und wenn ich dann keine Erfahrungen mehr mit ihm mache, höre ich auch irgendwann auf, ihn zu fragen, was er von meinen Plänen hält. Und dann höre ich auf, irgendwann überhaupt mit Gott zu rechnen. Ich merke es dann auch gar nicht mehr, wenn Gott in leisen Tönen mit mir spricht. Und vielleicht will ich es auch gar nicht mehr hören. Und dann braucht es so einen Holzhammer. Vor dem möchte Gott uns bewahren. Er möchte doch nicht, dass es überhaupt so weit mit uns kommt. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. So steht es im Hebräerbrief und mit etwas anderen Worten steht es auch im 95. Psalm so. Verstockt euer Herz nicht, wie es in Meriba geschah und in Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften, obwohl sie doch mein Werk gesehen hatten. Wir hatten gesehen, was Gott tut. Und trotzdem haben sie nicht weiter mit ihm gerechnet, nicht weiter ihn gefragt. Wir sollten bereit sein, Gott auch in seinem sanften Reden zu hören. Es gibt so eine schöne Stelle, als Elia Gott hören möchte. Gott sprach: Geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und Elia tat das. Und da kam ein großer, starker Orkan, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Und Donnergetöse. Es kam vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht in dem Orkan. Nach dem Orkan kam ein Erdbeben. Aber auch im Erdbeben war nicht Gott. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Und der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein ganz stilles, sanftes Säuseln. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und da kam eine Stimme zu ihm. Und dann sprach Gott zu ihm. Wir sollen Gottes sanftes Reden hören. Wir sollen nicht warten, bis er mit dem Holzhammer zuschlägt. Wir sollten auch nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt sind, sondern bereit sein, uns mit Gott auf Neues einzulassen. Das kann manchmal ganz anders gehen, als wir uns das vorstellen. Seien wir doch bereit, auf andere Menschen zuzugehen, auf andere Menschen zuzugehen und sie einzuladen. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und das heißt dann auch, falsche Prioritäten wieder neu setzen. Was für uns groß und wichtig ist, das kann aus Gottes Sicht ganz anders aussehen. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer Amen.